Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist Alex Reinke. Aus eigentlich Plettenberg, mittlerweile in London, ist richtig?
Ja, ich bin eigentlich aus Freiburg.
Aus Freiburg,
ja. Wir sind aus Freiburg nach Plettenberg gezogen.
Ja.
Und da war ich dann 20 Jahre ungefähr. Ja. Also gemeldet. Ja. Gewohnt habe ich da, glaube ich, eher so 15. Aber da bin ich nach London, ja, und war dann da 11 Jahre.
Ja.
Oder
ganz kurz, nicht so schnell.
9.
Erstmal zur Einordnung, falls der eine oder andere im Hintergrund so ein paar Geräusche hört. Wir sitzen draußen und zwar.
Richtig.
Es ist Ende September, die Sonne ist noch draußen und wir sitzen unweit der Halle, wo die Eissporthalle in Aachen, wo die Kaiserstadt Tattoo Expo 2019 stattfindet.
Korrekt.
Alex, zum wievielten Mal bist du in Aachen?
Also ich war letztes Jahr als Gast hier zum Gucken.
Ja.
Habe ich
gibt
besucht.
Viel zu gucken, ne?
Ja, super, super.
Ja.
Und dann Andreas und ich kennen uns schon sehr lange.
Also Andreas Köhn, der Veranstalter.
Genau,
der Menschen.
Und dann hat er mich eingeladen, hier dieses Mal hier zu arbeiten. Das war natürlich sehr nett.
Ja.
Und das habe ich auch gerne angenommen.
Was lustig ist oder vielleicht eine kleine Anekdote wert: Du bist mir zum ersten Mal aufgefallen vor fast 20 Jahren auch auf einer Convention und das war die Berlin Convention 2000 in Berlin.
Mhm.
Und da warst du mit Horiyoshi 3 da. Der war, glaube ich, zum allerersten Mal in Europa oder in Deutschland.
Nee. Ja, das kann
war auf
sein.
Jeden Fall ein sehr also, exklusives
Ich glaube, er
Ding,
war 99 schon mal da.
Okay.
Ja. Also das war das Jahr, wo er da war. 99, 2000. Es kann aber auch sein, dass es 98, 99 war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ich glaube, es war 98, 99, als er in Berlin war. 2000 war nicht da. 99 haben wir uns gesehen.
Okay, dann ist es tatsächlich schon 20 Jahre her.
Das ist genau 20 Jahre her. Ja.
Und du bist mir natürlich aufgefallen, weil da waren nur Japaner. Es gab so eine Empore, es war im oberen Stockwerk.
Richtig.
Und du standest da in Socken, hattest damals, glaube ich, ein Unterhemd an. Nur die Oberarme, bisher tätowiert von Horiyoshi
richtig,
natürlich.
Richtig.
Und hast die ganze Zeit übersetzt und so. Und ich stand daneben und dachte so, who the fuck is this guy?
Ah, und neben uns war Paulo Suluape.
Ja, genau, aus Samoa. Ja.
Ja, genau. Dann habe ich dann auch kennengelernt.
Ja.
Das war
ich stand da mit großen Augen.
Ah, toll, ja.
Wenn der Alex Reinke aus dem Jahr 1999 jetzt sich neben dir setzen würde, kämst du gut mit dem klar?
Ich war ja sanftes Lamm.
Also nicht so wie diese anderen Tätowierer in diesem,
nicht so wie ich heute
diesem
bin.
Alter. Ja, genau. Andere werden ruhiger und du so...
Ich war wirklich nicht sehr wild in meiner Jugend. Ich bin auch jetzt nicht wild, aber ich habe meine Lehre gelernt. Ne?
Ja.
Ich habe halt viel lernen müssen in den letzten Jahren, wie der Hase läuft. Ne?
Aha.
Und heute würde ich dem lieben Alex von 99 ein paar Tipps geben, würde ich mal sagen. Ne?
Welche denn zum Beispiel?
Nicht jeder ist dein Freund.
Okay.
Und ja. Traue nicht gleich allen.
Etwas, was man nicht nur im Tätowieren lernt, sondern.
Nee, ja, eben, generell, klar, ja? Sicher. Ja. Ich rede jetzt auch nicht unbedingt nur von unserem Business hier.
So. Ja.
Aber, ne, und. Ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Ein bisschen mehr.
Ne? Ja.
Also, das ist immer wichtig. Das darf man nicht vergessen. Das die Selbstaufgabe. Ne? Ich will mich jetzt auch nicht hier hinstellen, als würde ich mich komplett selbst aufgeben immer.
Ja.
Aber, oder auch damals nicht. Aber
man muss aufpassen, dass man nicht verbrennt.
Vielleicht ja, sowas. Ja. Ja, das ist mir natürlich auch sehr oft auch passiert eigentlich. Ne? Ja. Ich mache es jetzt 25 Jahre.
Ja.
Und
gab es auch mal so Zeiten, wo du Burnout ist ein großes Wort, aber in so ein Loch gefallen bist und dachtest so, boah, Alter,
auf jeden Fall.
Ich muss kreativ sein, ich muss liefern, die Kunden zahlen gutes Geld, da ist eine große Tradition dahinter, etc. pp.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das wiegt schwer auf die Schultern auch.
Ja,
ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn alles, was du dir so aufgebaut hast, wenn dir das mal alles unterm Hosenboden weggezogen wird.
Da kommen wir später noch zu.
Ja.
Ich hatte es gerade schon kurz anklingen lassen. Du warst früher gesettelt, weil du natürlich einen ganz anderen Weg ins Tätowieren gefunden hast, wie wahrscheinlich 99% deiner Kollegen, die so in den 40ern sind, die wahrscheinlich über Subkultur gegen irgendwas sein, Punkrock, Hardcore-Tattoos, so da reingerutscht sind. Da haben ja ganz viele einen derartigen Hintergrund. Hast du so einen auch und man weiß das nur noch nicht? Oder wie hast du deinen Weg da reingefunden?
Das ist eine gute Frage und das ist auch eine der Hauptsachen, warum, was ich auch so rausfinden musste in den letzten Jahren, warum man mich auch irgendwie in so eine gewisse andere Schublade auch gesteckt hat, was ein paar, was halt auch so Kollegen angeht und sowas, weil ich eben eben einen anderen Hintergrund irgendwo habe. Ne? Das heißt aber eigentlich gar nichts. Ne? Ich meine, weiß man das nicht. Also ich bin jetzt nicht so der revolutionäre Typ gewesen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall keine super rosige Kindheit gehabt. Ja? Mhm. Auch wenn das natürlich immer relativ ist, komplett. Mhm. Alles ist sowieso relativ. Ja? Das ist meine Geschichte für mich persönlich. Es gibt viel schlimmere Schicksale. Ja?
Ja.
Ich habe jetzt auch kein schlimmes Schicksal. Es war aber auf jeden Fall waren genug Dinge in meinem Leben passiert, die mich auch geprägt haben. Ne? Ansonsten hätte ich auch nicht meinen ganzen Körper tätowiert zum Beispiel. Ne? Also
ja.
Das ist ja auch, das kann man auch, wenn man jetzt mit einem Psychologen redet, ist es auch vielleicht fragwürdig, ne? Warum man sowas macht überhaupt.
Mhm.
Aber wie auch immer, ich habe Unterstützung von zu Hause gehabt, mehr oder weniger. Meine Eltern sind Ärzte und mein Vater war also nicht begeistert erst. Ne?
Ja.
Verstehe ich auch. Ne?
Aber in welchem Moment deiner Tätowierentwicklung oder deines Tätowierinteresses sind wir da überhaupt? Kamst du irgendwann nach Hause und hattest eine kleine Tätowierung?
Nee.
Oder du fingst an, dich dafür zu interessieren? Deine Eltern haben das mitbekommen. Wie war das?
Ich war immer schon künstlerisch tätig. Mehr oder weniger schlecht oder gut und habe dann Kampfsport angefangen, 11-12-jährig
ja.
Und habe dann ich bin da so ein bisschen fanatisch manchmal mit Dingen, ne?
Das glaube ich.
Und bin dann so rein in die Materie und habe dann viele Filme geguckt und
das heißt
Asia-Filme.
In Richtung Japan.
Japan, ja klar, sicher. Ja. Yakuza-Filme auch und weiß der Kuh, was nicht alles. Und da habe ich dann angefangen, mehr asiatische Dinge zu malen, japanische Dinge. Und das hat sich dann durch meine ganze Teenage-Zeit eigentlich durchgezogen. Und dann waren wir in den USA und dann war ich mit 14, waren wir in San Francisco. Und da habe ich auch schon Tattoo-Magazine gesehen gehabt. Weil ich habe auch ältere Freunde gehabt, die haben sich schon tätowieren lassen. Den habe ich auch mal was designt. Die haben gedacht, dass ich würde besser malen als der Tätowierer, was in den 90ern vielleicht
nicht so schwer
auch
war.
Tatsächlich nicht so schwer war.
Ja, ja. Da gibt es ja ganz viele Geschichten, dass so alte Biker-Shops, dass sie so Zeichenknechte hatten.
Ja, ja.
Weißt du, so Designstudenten, die dann einmal die Woche
krass,
die gezeichnet haben.
Der Typ hat dann das, was ich gemalt habe, auch tatsächlich so tätowiert. Ne? Also,
und das war in Plettenberg?
Nee, das war einer in Lüdenscheid, der das gemacht hat.
Ah, okay. Ja. Ja.
Und der lebt auch heute nicht mehr.
Okay.
Aber so war das damals. Und also das Interesse war schon sehr früh da. Und ich bin halt sehr viel auch allein gewesen, weil meine Eltern voll berufstätig waren, immer eigentlich schon. Und da habe ich halt auch immer mein eigenes Süppchen so ein bisschen gekocht. Und so
konntest dich in diese Welten vertiefen.
Genau, so,
und
so
eintauchen.
Ist es, ja, so ist es, ja. Und dementsprechend wollte ich dann mit 14 schon eigentlich schon so ein Bodysuit haben und habe auch in San Francisco waren wir dann beim Tattoo City und ja. Da habe ich dann dieses Tattoo Time gekauft, das gelbe, ja. Das wo Horiyoshi Sachen auch drin waren und dann habe ich auch noch das Buch gefunden mit 15 oder 16 war das.
Ey, ohne Scheiß, da muss ich mal kurz einhaken, Susie das ist Fairman total ungewöhnlich.
Ja,
eben, 14 über einen Bodysuit nachdenken.
Und das war das dann, das war dann mit 14, da war ich, welches Jahr war das? Das war dann 88 war das dann.
Mhm.
Und ich habe.
Wie alt bist du eigentlich?
44.
44.
Ja. Yeah. Ich habe auch, bin dann auch rein, ne? Und da darf man ja eigentlich auch gar nicht rein. Und,
aber 18 halt.
Ja, ja, eben. Aber ich habe dann da vorne die Bücher hatten, die dann da verkauft und so. Und,
hast du Ed Hardy da gesehen?
Nee,
war der da?
Nee, ich habe auch gar nicht. Da habe ich mir auch nicht getraut, ne? Irgendwie. Mhm. Aber mein Vater hat mir das dann gekauft, das Buch und so. Also das haben die dann.
Das ist total obskure Situation.
Die haben wenig Nein gesagt, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich, ja. Weil sie auch viel durch die viele Arbeit und so vielleicht auch mal
kompensieren.
Ja, ein bisschen kompensieren wollten. Mhm. Oder sowas. Aber wie auch immer, das war auch nichts Schlechtes, ja. Und daraus habe ich dann auch ein paar Sachen gemalt. Wir waren ja mit einem Roadtrip unterwegs, wir haben Roadtrips gemacht in den USA sehr oft. So 5 Sommer. Mit einem Caravan durch die Gegend, ein paar tausend Kilometer abgerissen. Also ich war
Geschwister hast du nicht?
Bundesstaaten.
Hm? Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine 2 Jahre jüngere Schwester.
Und die war auch die ganze Zeit auch dabei?
Die war auch dabei,
ja. Cool. Ja.
Und dann war mir, Horiyoshis Name war mir also damals dann eigentlich schon bekannt und seine Arbeiten auch. Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt ein Buch gekauft hätte, wo jetzt vielleicht ein anderer prominenter japanischer Tätowierer drin gewesen wäre, wäre ich vielleicht da hingegangen. Ne? Aber das war, also wenn ich so zurückblicke, habe ich so einen roten Faden, der sich so durch mein Leben zieht, wie alles so eigentlich in das rechte Licht gefallen ist oder wie ein Puzzle, was sich so zusammengesetzt hat. Ja, das ist also unglaublich. Ich glaube, dass man im Leben auch einfach mal loslassen kann und Dinge für sich das Leben einfach Dinge für sich entscheiden lassen kann. Das geht. Weil irgendwo ist da so ein Weg, ne? Und das hat sich bei mir, wirklich, das kann man auch nur rückblickend sehen. Ne? Das kann man im Moment so, da macht man sich Sorgen und was soll man machen? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Aber wenn man dann einfach mal zurückblickt, kann man sehen,
es findet seinen Weg.
Ja, irgendwie, da hat man den getroffen und das ist passiert und dieses und weißt du, ich meine, das ist auch schlechte Sachen natürlich, aber das
was
ist
was ich halt irgendwann mal für mich oder mitbekommen habe oder gelernt habe, Notiz vorgenommen habe, wenn man Dinge wirklich zu sehr will, ist meistens schwierig, dass das klappt.
Man muss irgendwann loslassen.
Ja.
Weil sonst
man
hat
kann
Leben
dem ganzen Schubs
Raum,
geben, aber dann, wenn man sich zu sehr an den einen Gedanken vor allem krallt und klammert, manchmal schwierig.
Also Hingabe ist schon wichtig.
Ja. Ja.
Und auch alternativlose Hingabe vielleicht. Mhm. Also die Japaner sind da ja ganz groß drin.
Ja.
Und das ist schon irgendwo, das kann auch irgendwo funktionieren. Aber dann hat man auch irgendwie so eine Gewissheit, dass das ist so und das wird so sein, weil anders geht gar nicht.
Ja.
Und dann da hat man auch losgelassen irgendwo, ja, in dieser Hingabe.
Ja.
Da ist man auch nicht verbissen. Wenn man jetzt 1 Million Euro will und dann unbedingt im Bauch, und dann, oh, ich will die unbedingt haben und so. Und du machst dir irgendwie, dann geht das nicht unbedingt.
Genau.
Ja, aber wenn man einfach sich irgendwie Dedication, einfach Hingabe, ja, das ist schon eine wichtige Sache und das kann auch zum Erfolg führen, ganz klar.
Ich nehme unsere Zuhörer aber jetzt nochmal ganz kurz nochmal an die Hand und zwar müssen wir ja da hinkommen, wann warst du dann tatsächlich zum ersten Mal in Japan? Hast du diesen Wunsch deinen Eltern gegenüber geäußert und hast gesagt so, ey, Eltern, mit 14 Roadtrip USA, mega geil, aber ich will eigentlich nach fucking Japan.
Ja, und das haben wir dann auch gemacht.
Also wann war 16, das? Wie alt warst du da? 16?
Als ich 16 war, sind wir dann nach Japan.
Ja.
Und
ich meine, es ist ja auch geil, dass deine Eltern dir das ermöglichen können.
Ja,
zu der Zeit wärst du aus Deutschland nach Japan geflogen.
Ja, das war Hammer. Das war 91.
Wow.
Und das war auch ein ganz anderes Japan. Das waren 2 Wochen.
Ja.
Mit so einer Rundreise auch und so einem Tempel übernachtet. Das war natürlich eigentlich sehr, sehr eindrücklich für mich, weil ich habe auch damals schon, war ich schon am Buddhismus interessiert und habe auch meditiert und weißt du, guck. Also das war schon, das war
würdest du sagen,
sehr eindrücklicher
Tipp. Hattest du zu der Zeit viele Freunde? Weil das klingt für einen 14-, 15-, 16-Jährigen sehr weit in seiner, was den Entwicklungsstand angeht. Warst du so der Nerd, wo sie gesagt haben, Alex macht so, der zeichnet japanische Bodysuits und macht Karate und meditiert mit fucking 16. Alter.
Ganz ehrlich, so viele, also ich verstehe mich mit eigentlich mit jedem, mit vielen Leuten, auch aus vielen verschiedenen Hintergründen und ich bin halt sehr auch super tolerant für alles. Aber so richtige Freunde damals auch so, ich habe viele Freunde eigentlich. Ich bin auch sehr gesegnet mit meinen Freunden, auch mit meinen Kunden, die auch Freunde werden teilweise. Ja. Das gibt natürlich verschiedene Grade von Freundschaft, ne? Davon mal abgesehen. Aber also ich war schon ein bisschen, ich habe mich aber auch selber ein bisschen ausgegrenzt.
Ja.
Ich weiß nicht hundertprozentig, warum das so war, aber ist einfach wahrscheinlich eine Unsicherheit gewesen. Ne? Ist einfach das wird so gewesen sein. Aber ich habe mir also heute von Klassenkameraden her und sowas habe ich, glaube ich, noch mit zwei Leuten was zu tun.
Es ist so lange
her.
Das
war so. 35. Ne? Ja gut. Ja. Manche Leute von damals haben also schon noch ein bisschen mehr miteinander zu tun. Ich war also wirklich, wir sind ja auch umgezogen von Freiburg. Da habe ich ein Jahr wiederholt. Da war ich so
älter. Okay, ja,
dann habe ich nochmal ein Jahr wiederholt, weil ich noch, ich war ja dann in den USA ein Jahr. Ne? Habe mich da auch zum ersten Mal tätowieren lassen übrigens.
Du hast Schüleraustausch gemacht?
Ja, sowas, genau. Sowas. Aber ohne, dass einer zu mir
kam. Und da hast du dein erstes Tattoo bekommen?
Da war ich dann in Cleveland, Ohio mit 18, bin ich 18 geworden im Dezember und im Winter, also gleich eine Woche später, bin ich dann in Cleveland, Ohio zu einem Tätowierer in Cleveland, der hieß Fingers.
Aha.
Da habe ich auch noch eine Visitenkarte.
Was war das Tattoo? Hast du das noch?
Nein. Ja, das habe ich noch. Und zwar ist das so ein kleines Mon, also so ein Familien Wappen aus einem japanischen Buch, was ich da hatte, wo ich also auch dann in meiner Freizeit gezeichnet habe. Da habe ich auch zum ersten Mal Raku-Töpfern gemacht, auch mit so Samurai und Kirschblüten und so. Und das habe ich dann, ne, die haben dann da in der Schule wirklich tolle Sachen angeboten, und haben japanisches Raku-Töpfern. Und habe auch meinen ersten Japanischunterricht gehabt von einer fast 100-jährigen Japanischlehrerin.
Also du gehst als 18-jähriger Schüleraustausch in die USA und töpferst da und lernst Japanisch.
So ist ja, genau. Ja, die haben auch alles Mögliche. Also wenn man da irgendwas lernen wollte in der Schule, dann
also ein viel größeres, vielfältigeres Angebot als in Deutschland.
Ja, das war auch jetzt, das war so eine sehr reduzierter Jahresbeitrag für ausländische Schüler in einer privaten Boys School war das.
Okay.
Dann, ja. Das war eigentlich recht schrecklich, ja, weil ich gerade meine erste Freundin hatte, mit 16, musste ich da weg.
Ja.
Das war eigentlich aber es war eine gute Zeit, also es war schon eine gute Lehrzeit. Ich habe vor allen Dingen auch Amerika natürlich vorher schon mit den Trips jetzt dann da, aber in dem Jahr eigentlich auch wirklich sehr gut kennengelernt und auch Amerikaner. Ne? Und
es fügt sich langsam. Du hast dein erstes Tattoo,
Japanisch zu lernen. Und das habe ich mir auf dem Arsch machen lassen, weil mein Vater, der Chirurg ist, der schneidet das Zeug weg.
Also.
Der hat dann zu mir gesagt, mach es irgendwo hin, ja, wenn es unbedingt sein muss, wo ich es wegschneiden kann. Ja? Muss ich mir vorstellen, nämlich so, alles klar.
Scheiße. Okay, Stirn.
Ja, und dann der Typ so, er, natürlich in Amerika, weißt du, 92.
Ja.
Und er so, wieso der Arsch? Ja, wieso eine Doppelthandschuhe, weißt du? Und dann von ganz
hast du das erklärt mit deinem Vater?
Nee. Okay. Der hat auch gar nicht, das war so wirklich.
Das wollte er auch gar nicht
mehr. Ja, das war auch damals, also das war schon ein richtiger krasser Bikerladen und so. Die Visitenkarte ist sehr schön, also der war schon recht talentiert. Ich glaube, den gibt es auch noch, aber von dem hört man irgendwie nichts. Aber
ganz kurz zur Orientierung, falls man das ein oder andere Autorauschen vielleicht im Hintergrund hören mag. Wir sitzen draußen, im Garten eines Mittelklasse-Hotels, mehr ist es leider nicht.
Ja, das ist schön. Also ich finde es ganz
gut. Versuche mich nächstes Jahr hoch zu schlafen oder so, dann komme ich jetzt gar nicht.
Ja, mach mal. Das war das erste Tattoo. Und er hat auch scheiß wehgetan, natürlich, der Arsch, das wissen wir ja alle, die mehr tätowiert sind. Die Gastfamilie, wo ich da war, die war natürlich schockiert. Ne?
Aber du hättest den ja gar nicht zeigen müssen.
Nee, der hat mich da ja hinfahren müssen. Ne?
Ah, okay.
Und Bube das dann auch noch war und so. Was hier ist das? Oh mein Gott.
Aber das war also deine Gasteltern oder
ja,
was?
Mir war das alles scheißegal. Also
aber die hatten sich mit deinen richtigen Eltern in Deutschland connected.
Ja,
und
ja,
so
klar.
Der Junge
das jetzt, okay.
Sich
ja,
am Arsch
natürlich.
Ja,
so.
Mit Sicherheit. Dein Vater hat die Ansage
also
gemacht.
Das, das war wahrscheinlich das erste Mal, dass jemals in der Geschichte, dass da irgendwie einer rüberkam, sich sowas hat machen lassen. Ne? Aber ich habe dann auch so eine Jeansjacke, eine weiße, angemalt, japanisch tätowiert sozusagen, mit Textilfarben. Das habe ich da auch gemacht. Die habe ich auch noch, die Jacke.
Ja.
Auch Horiyoshi Designs im Übrigen und ganz witzig. Und ja, und dann habe ich Abitur gemacht, als ich wiederkam und da war ich eben auch, da war ich 2 Jahre älter als alle anderen, da habe ich schon Auto bin ich schon Auto gefahren
mhm.
und die sind immer noch mit dem Bus gekommen und so, das war halt anders, ne?
Ja.
Und
this dude from Germany.
Ja, eben. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ne, im Übrigen, also meine Eltern kamen von nix. Ne? Also die Familien hatten nach dem Krieg nischt.
Ja.
Ja, die kamen zwar von recht, die waren eigentlich ganz gut unterwegs vor den Kriegen,
ja.
Und aber in den Kriegen haben die eigentlich alles verloren gehabt und die konnten meine Eltern auch in ihrem Studium der Medizin eigentlich so gut wie nicht unterstützen und mein Vater hat irgendwie 8 Jobs gehabt.
Okay.
Also der war in der Armee, ja, in der Bundeswehr und hat da einen Unfall gehabt und wo ein guter Freund von ihm umgekommen ist. Und eigentlich sollte er als jüngster Sohn Berufssoldat werden und vom Vater, von seinem Vater her, ne, von meinem Großvater, der beide Weltkriege gekämpft und überlebt hat und den ich auch noch kennenlernen durfte. Und dieses Erlebnis hat ihn dazu gebracht, dass er dann sich eben die Hingabe, dass er Leben retten möchte und hat dann eben im sich selbst das Studium im Prinzip finanziert und das hart erarbeitet und damit, also, ne, und ich bin dann sein Sohn,
ja.
Natürlich, aber
und er wollte, dass ich am Arsch
besser geht. Habe als ich und so, aber jetzt, weil viele sagen, ich komme aus so einem betuchten Haushalt und ich hätte alles Zucker in den Arsch geblasen bekommen mein Leben lang. Mein Vater hat mich militärisch erzogen, ostpreußisch, so wie er es ist. Ne? Ich habe immer mein Bett gemacht, ich war natürlich auch bei der Bundeswehr nach dem Abitur. Ich habe dann da im letzten Abitur, also im letzten Schuljahr, im Abiturjahr habe ich angefangen zu tätowieren. Da haben mich ein paar Kollegen von mir überzeugt, jetzt so, mach doch mal. Ja?
Da und warst du wie alt, 19, 20?
Da war ich fast knapp 21.
Ah ja.
So. Und dann habe ich tatsächlich also auf Schweinehaut erst geübt und so. Ne? Und dann habe ich die Praxis meines Vaters nutzen dürfen, die chirurgische. Und dort in sterilem Umfeld, was auch schon selten war eigentlich.
Also er fand es eigentlich ungeil, hat dich aber trotzdem unterstützt.
Ja,
weil er wusste, der macht's eh. Dann soll das doch so ein bisschen guided machen,
genau.
Ein bisschen unter meiner Obhut.
Ja.
Und es kann ja auch was passieren, wenn man sich mit irgendwas infiziert.
Auf jeden Fall,
oder
ja.
So,
und da hatte ich Sterilisationsgerät und Ultraschall. Und so habe ich das dann gemacht. Und da hat sich dann ein Kollege von mir irgendwo auf dem Sofa irgendwas machen lassen mal bei einem. Und das war dann irgendein Indianer, aber das war kein
also
Indianer.
Also du hast dann Kumpels gesagt, von dir oder Bekannte in die Praxis geschleift
genau.
und die da tätowiert.
Genau, ja. Also mit Wissen meines Vaters natürlich. Und dann, so hat das angefangen. Und dann war ich dann beim Bund, da war ich Fallschirmjäger.
Ganz kurz, wie viel Japanisch hast du in dem einen Jahr Amerika-Austausch gelernt?
Also ich habe auch natürlich viele Bücher gelesen etc. Und das war, ich habe dieses Alphabet, dieses Hiragana-Katakana-Alphabet habe ich glaube ich in meinem Leben. Weil wenn man das irgendwie dann mal nicht nutzt für eine Weile, dann musst du das einfach,
weg.
Dann ist weg.
Das heißt,
geht auch sehr schnell weg. Und ich habe das glaube ich mit Sicherheit 15 Mal aktiv lernen gelernt wieder oder immer wieder aufgefrischt auf dem Weg dahin. Und auch also Japan selbst hat für mich ja auch mal ab vom Tätowieren. Ne, das ist ja nicht, das hat ja angefangen mit Japan. Ne? Das Tätowieren kam ja dann durch die Kunst und so weiter. Aber Japan ist ja eigentlich mein Hauptinteresse und die Kultur und etc. Ne? Also das und das fasziniert mich und daraus schöpfe ich auch auf ganz anderen Ebenen als die Tätowierung. Ne? Also die Tätowierung ist sehr wichtig, natürlich. Das ist ja mein Leben eigentlich. Aber was ich wirklich da finden durfte, noch für mich persönlich, für mein eigenes, für mein Leben, für das auch Klarkommen mit dem
für
Dasein.
Für dein Mindset.
Ja, mit dem Dasein überhaupt.
Ja.
Ich habe da viel wertvollere Dinge gefunden oder ich habe durch das Tätowieren sehr viel wertvollere Dinge finden dürfen und können, als man sich sie vorstellen könnte. Und aber da sind wir jetzt auch kurz abgeschweift, wir sind jetzt erstmal 21 und gehen zur Bundeswehr.
Richtig.
Und da war ich natürlich dann auch sehr aktiv, ne, weil das war natürlich, habe ich mein ganzes Tattoo-Equipment mitgeschleppt. Mhm. Ja, das war sehr schwer, weil ich natürlich ganz krasse.
Aber fanden doch alle geil, oder? Du hängst abends auf Stube, es ist ja eh nichts zu tun. Das ist ja wie im Knast.
Männer während der Dienstzeit auf der Stube tätowiert.
Ein Kumpel von mir aus Berlin, Sven Losinski, der war in Afghanistan und saß da auf Stube, der war Funker oder was auch immer.
Ja.
Ein Kumpel von ihm hat ihm immer Equipment rüber geschickt.
Krass.
Ey, der hat seinem Vorgesetzten Sleeves tätowiert in Afghanistan. Ja, ja. Meinte, da habe ich richtig tätowiert. Ich habe jeden Tag 4 Stunden tätowiert, weil ich durfte eh nicht aus der fucking Kaserne raus. Ja. Ey, so im Film würdest du es nicht glauben, aber genau so ist das. Ja. Und ich übergebe an Alex Reinke, weil genau so ist es wirklich.
Ja, und ich hatte ja nur dieses kleine Tattoo auf dem Arsch, ne?
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Ich wollte mich dann tätowieren lassen, auch in Lüdenscheid, bei dem übrigens. Ja. Da hatte ich dann mit dem mal geredet gehabt und was da guckt. Gott sei Dank ist das nie zustande gekommen, weil mein eigentlicher Traum war ja nach Japan, ne? Und dann vom Horiyoshi das Tattoo zu machen. Und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann angefangen, da wusste ich dann nicht, was ich machen soll in meinem Leben, obwohl ich tätowiert habe.
Ganz kurz,
vorstellen.
Bei der Bundeswehr, hast du da schon gemerkt oder hattest du da irgendwelchen Support, dass du gemerkt hast, irgendwie muss es doch auch andere Nadelgruppierungen geben? Konntest du Leute fragen, also Fachhilfe oder so von irgendwem hast du, das war alles Learning by Doing, aber du hast gemerkt, du hast da ein bisschen Händchen für und du wurdest auch besser.
Ja.
Du hast nicht gemerkt, so ist es, das 10. Tattoo war genauso eine Gurke wie das erste, sondern du hast wirklich gemerkt, guck mal, hier, so geht's besser rein, die Schattierung ist vielleicht ein bisschen weicher und so weiter.
Alles selber.
Ja, wow.
Und das war auch, das kannst du keinem zeigen teilweise. Aber das war so.
Ich musste dich leider bitten, an dem Kabel nicht rumzufummeln, weil tendiert dazu, aber ist halt Technik und rauschen mag keiner so gerne.
Nee, echt, tatsächlich, mach das mal. Okay, alles klar. Nee, Das war schon, das wurde schon irgendwo besser, na klar.
Welche Motive hast du denen?
Ich habe auch japanische Soldaten. Sachen tätowiert damals schon. Ja.
So Half-Sleeve und sowas? Nein.
Ich hab teilweise auch schon meinen Rücken angefangen. Ja.
Wow. Auf Bundeswehrstube?
Bei denen dann zu Hause. Weil die Offiziere ja da, Unteroffiziere da auch gewohnt haben im Ort. Ne?
Musstest du die da hinführen? Oder gab es so Leute, so eher so japanisch, ey, cool?
Ja, das wollten die, ja.
Ah, okay.
Ja.
Und wollten die dann wahrscheinlich auch, sag mal was Lustiges auf Japanisch oder so?
Was kommt dann das war eigentlich, glaube ich, nie. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht mal hier und da.
Ja.
Ich habe ein paar Leute, tätowiere ich heute noch von der Zeit.
Wow.
Ja.
Und haben die ihre ganz alten Alex Reinke-Tattoos noch?
Ja, klar. Ja.
Also, wenn du die siehst, machst du ein Foto und denkst, so cool.
Das kriegst du nicht mehr weg.
Ja. So bold, Alter.
Ja, aber das ist cool. Ja. Der kommt auch noch. Der kommt aus Leipzig. Ja, netter Kerl.
So, dann bist du von der Bundeswehr weg.
Ja, dann musste ich erstmal, weil ich habe ja gedacht, ich müsste irgendwas studieren oder was machen. Ne? Also, und da wusste ich nicht, was ich mache. Da habe ich dann angefangen, Kunst zu studieren. Ne? Und dann, das habe ich dann, und in dem Kunststudium habe ich dann beschlossen.
Ganz kurz, und muss man eine Aufnahmeprüfung machen oder so? Musstest du eine machen?
In der war es einfacher. Ja, aber auch, klar, musstest du dein Zeug zeigen. Ja.
Okay.
Aber das war recht einfach.
Okay.
Mhm. Aber ich bin dann zu meinen ersten Conventions gefahren. Und das war dann Castrop-Rauxel.
Das war auch meine allererste. Echt? Ich glaube 97 oder 96.
Dann waren wir da.
Wow.
Dann waren wir da.
High das five. War die. Hey. Lustig.
97.
Da hat der Dirk Reuter von Leib und Seele ein Halstattoo bekommen vom Ilja. Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ach,
und ich fand das so krass. Ja. Ein brennendes Herz an Hals.
Ja.
97.
Ja.
Ich so, wow.
Ja, das war
das Krasseste. Ja, ich dachte, der Typ ist wahnsinnig. Für mich war das so, als würde sich heute einer die Nase tätowieren lassen. Ich fand es so krass.
Ja. Und ich hätte eigentlich viel früher schon anfangen können, mehr zu machen damit. Aber ich habe Magazine habe ich natürlich ohne Ende gekauft.
Gab es
so
zu der Zeit gute deutsche, japanische Tätowierer? Luke Atkinson, war der schon am Start?
Ja, klar.
Ja, wer noch? Luke,
also für mich war ja das, die The Holy Trinity war ja Philipp, Mick und Luke.
Natürlich.
Das ist die Holy Trinity of Europe. Das waren für mich die Helden.
Ja, klar.
Und da bin ich auch dann...
Die allerdings nicht später in Castro Rauxel gearbeitet haben.
Nee, aber du, Theo Jack war da.
Ah ja.
Und da habe ich mir auch gedacht, das war eigentlich auch einer
Theo
der einzigen
Jack mittlerweile
Ausländer
in Stockholm, Amerikaner, genau, seit Jahren in Stockholm, glaube ich. Ne?
Genau. Und da habe ich mir auch gedacht, der ist einer der einzigen, die nicht deutsch sind, wo ich mich so blamiere oder sowas. Da bin ich mal zu dem hin, habe ich mir gedacht, das frage ich ihn mal. Das war natürlich...
Er ist auch ein eigener Typ, ne?
Oh, der hat mich sowas von auseinandergerissen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Hast du ihm deine Mappe gezeigt? Oder hast du
ich habe ihm Sachen gezeigt. Ja.
Okay.
Und der ist völlig steil gegangen. Wie ich es überhaupt wagen kann, ihn zu fragen.
Ja, irgendwelche...
Er hätte die Toiletten putzen müssen, ja, überall. Und was der Kuckuck, um irgendwelches Wissen. Und ich komme einfach dahin und frage ihn was nicht. So, oh shit.
Das habe ich übrigens in der Praxis meines Vaters tätowiert.
Ja, ja, genau. Und der ist heute ein richtig guter Freund von mir. Also,
ja, cool. Und der konnte sich auch noch dran erinnern?
Ja, klar.
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall. Also,
German fuck.
Der konnte vor allen Dingen er hat dann zu mir gesagt, du musst dich reinknien, du musst alles geben, weißt du, guck ich so. Das war für mich auch richtig gut. Da bin ich nämlich dann nach Japan und habe dann Horiyoshi ausfindig gemacht.
Wie alt warst du da? 23?
22.
Wow.
Also 22, fast 23. Da habe ich dann der Tommaso Buglioni, Tom Tattoo aus Ancona, hatte ein Interview im Tätowiermagazin.
Der hatte halblange schwarze Haare,
genau,
und Tribal Arme tätowiert.
Genau. Und
ich erinnere mich an den Typen. So, ich habe den noch nie getroffen, aber ich habe ein Bild von dem im Kopf.
Genau.
Ey, frag mich nicht.
Und der hat eben Fotos drin gehabt von ihm in der Bologna Tattoo Convention, glaube ich 96 oder sowas, wo Horiyoshi da war. Oder 95 von mir aus auch. Ja. Und dann habe ich ihn, da war seine Nummer, da habe ich ihn kontaktiert, ob er
liebe Kinder, das Internet gab es noch nicht.
Nein, genau, so ist es.
Also irgendwelche Russen hatten das wahrscheinlich schon und haben da Gott weiß was mitgemacht,
aber
Alex Reinke und Oliver Plöger hatten noch kein Internet.
Nein, ich musste dann den Tom Tattoo, habe ich dann kontaktiert und er hat mir dann tatsächlich seine Faxnummer gegeben und dann habe ich ein Fax geschickt. Und dann hat er mir gesagt, er sei in Bologna an der Tattoo Convention 97, ich soll ihn treffen, da können wir das besprechen. Bin ich nach Bologna gefahren, habe ich ihn getroffen. Da habe ich auch Fotos von. Mhm. Und da habe ich auch Mick zum ersten Mal kennengelernt.
Mick.
Das war also Pre-Tattoo. Ja.
Ja.
Und Mick war für mich natürlich, kannte ich natürlich schon vom Namen her. Und natürlich auch ein paar andere. Aber das war natürlich, und dann haben wir einen Termin gemacht. Und das war dann Februar 98. Da war ich dann in Japan und habe
ihr habt ja auf der Convention Termin gemacht für
Japan. Das war November, glaube ich, oder Oktober.
Hast du den Termin mit ihm auf Japan, war dein Japanisch so okay, dass du das mit ihm so machen konntest?
Das
oder
war
hat
nicht
Assistent,
mehr so,
der Englisch sprach?
Das war nicht mehr so okay. Giancarlo Oneto, der aber auch wirklich kein Japanisch sprach, der aber irgendwie mit Hand und Fuß irgendwie da, hätte ich auch gekonnt, aber der war halt sein Freund und hat auch ein Backpiece von ihm. Alles mit der Hand gemacht übrigens, auch die Linien. Und der hat dann ein bisschen mit ihm gequatscht und dann hat er gemerkt, dass ich eigentlich auch ganz gut so klarkomme. Er hat gesagt, hier, reden du mit dem. Und dann so war das. Dann bin ich dann nach Japan und habe meine Kröten zusammengekratzt und bin darüber geflogen. Und habe dann meinen Bodysuit angefangen. Und da habe ich dann natürlich...
Ach, da war schon klar, du willst ein Bodysuit.
Ja, klar.
Was war dein erstes Tattoo? Oberarm?
Nee, wir haben komplett angefangen, Rücken und Oberarme.
Alter!
Ja. Und da habe ich dann...
Outlines komplett, oder
was? Das war Februar, das war 28 Tage und ich hatte jeden Tag einen Termin. Ich bin also im Prinzip...
Aber gut, mit Hand ist es auch schmerzmäßig.
Der tätowiert die Linie mit Maschine erstmal schon mal. Ne? Also und die,
okay, ich hatte
und
jetzt so verstanden,
Weise,
die Linien
die
auch
selbst,
mit...
Nee, das hat er bei Giancarlo nur gemacht. Weil der Giancarlo gesagt hat,
sorry,
das unbedingt zu haben.
Okay.
Das macht er, würde er heute oder auch damals, als ich dann kam, auch nicht mehr machen.
Aber finde ich krass, dass er sich überhaupt drauf eingelassen hat. Gab es vergleichbare Kunden? Dass Horiyoshi gesagt hat damals, ja stimmt, ich habe auch einen Typen aus Schweden oder so, der kommt immer.
Ja, also Mick hat sich ja auch die Unterarme tätowieren lassen.
Richtig.
Die hat er mir auch gezeigt von Horiyoshi.
Der hatte die,
da waren, die waren noch in Arbeit.
Ja.
Und komplett die Unterarme. Also er hatte schon ein paar, aber nicht viele internationale
nicht.
Kunden. Also die meisten waren tatsächlich Yakuza, ne?
Ja,
seine Kunden.
Klar.
Also 90%.
Muss man nicht drum rumreden. Ja.
Nee, klar, das ist ganz klar. War er selber ja auch für ein paar Jahre.
Okay.
Nicht sehr lange, aber hoch.
Und was die Motivwahl angeht, du hast, glaube ich, Kois auf dem Oberarm.
Ja.
Und auf dem Rücken?
Raijin, auf dem Drachen reitend.
Wie war das mit der Motivfindung? Hat er dich so ein bisschen gefragt oder konntest du ihm klar sagen, was du
haben
willst?
Er hat mir ein Buch gegeben, das kam gerade raus.
Das ist ja immer eine Geschichte.
Ja, das war das 100 Demon Buch, was er gerade rausbrachte, ja. Und daraus durfte ich mir noch was aussuchen. Also die alten Sachen so hat er mir gar nicht gezeigt.
Durftest du sagen, das Motiv gerne auf den Rücken?
Ja, ja.
Oder hat
das
er
kann
das?
Ich sagen.
Ja. Okay.
Alles andere ist dann aber sein Ding gewesen.
Ja.
Und ja, also ich habe da 10 Kilo abgenommen. Ich habe ein bisschen misskalkuliert mit den Finanzen. Ich habe dann nicht mehr so viel essen können auch und natürlich die Schmerzen. Und also
gab es einen Anruf in Deutschland, so Papa, kannst du mir ein bisschen
ja, das war ich glaube, einmal hat man mir was geschickt.
Ja.
Das musste ich aber natürlich auf Heller und Pfennig alles zurückzahlen, das ist ja logisch. Aber er hat mich schon unterstützt, das war krass. Ne?
War das richtig teuer oder war das?
Das war damals schon das gleiche wie heute. Da hat das nicht geändert. Es waren 200 die Stunde.
Okay.
Ja. Ja, und ich war halt jeden Tag und da haben wir natürlich richtig vorwärts gemacht. Und er hat auch zu mir gesagt, also sowas hat er noch nicht gehabt.
Wow.
Und ich sei sehr stark.
Oh.
Aber ich kannte das ja nicht. Ich kannte ja nichts anderes. Ich kannte ja nur
du
das.
Du hast keine Vergleiche.
Nee, keine Vergleiche.
Ja.
Als ich dann Tätowierungen gekriegt habe, ich bin dann 98 im Sommer zum MIG, da war ich in Zürich.
Ja.
Und
dann hast du dich entkleidet und
hat er die Tür aufgerissen, er so, da bist du, komm rein, zeig her.
Ja, ja.
Das war natürlich wahnsinnig. Das war so
zu dem Zeitpunkt hattest du Linien und ein paar Schattierungen? Oder
ja, wie? Da waren die Schattierungen für Rücken, Oberarme waren eigentlich schon fertig und er hat eigentlich schon ein bisschen Farbe angefangen gehabt.
Du warst beim MIG, du hast glaube ich einen Drachen.
Ja, bei MIG habe ich mir dann einen Unterschenkel tätowieren lassen.
Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte so, es war ja klar, du kriegst einen Bodysuit.
Ja, aber der
aber
Hariyoshi,
heißt nicht ein Bodysuit, ne?
Wir haben uns sehr gut verstanden.
Ja.
Ja, ich habe natürlich auch durch meine Vorkenntnisse, was Japanisch und die Verhaltens- und Art und Weise angeht.
Nicht zu vergessen, du warst sehr stark.
Ja gut, ich habe das hingenommen. Ich habe geschwitzt wie ein Wahnsinniger. Das war unglaublich.
Ja.
Also, aber ja, also wir haben uns wirklich, es hat geklickt. Das war auch nicht beabsichtigt. Das war einfach passiert. Ja. Und ich bin auch nicht dahin, um Schüler zu werden. Ne?
Natürlich ja, nicht. Wer denkt denn an sowas?
Ja, eben, ganz genau.
Ich meine, das ist eigentlich eine Geschichte, die du verfilmen kannst. Die ist sehr. Ich habe das letztens meiner Freundin erzählt. Ich sage, Alex, Reink, ich habe dich ja gestern spontan angequatscht nach 7 Bier. Ne? Du bist auch zu Recht erstmal so, was will der Dude?
No.
Ich hatte meiner Freundin, die hat mit Tätowieren nicht so viel am Hut und der hatte ich grob mal die Geschichte skizziert. Und sie hat auch kurz und dachte so, wow, das ist eine sehr. Sehr
ja, das ist schon, das war
sehr,
schon,
sehr interessante ja. Geschichte.
Das war, der hat mir dann gesagt, kennst du Mick, Philipp und Luke? Da habe ich gesagt, ja, aus dem Magazin und so. Ah, du müsstest unbedingt da hingehen und mal die Sachen angucken und Hallo sagen und so. Und sag denen, dass ich gesagt habe, du sollst vorbeikommen. Und das war natürlich ganz toll. Und das habe ich dann gemacht. Und wir haben uns auch alle wirklich super verstanden.
Mhm.
Mit Mick und Philipp ein bisschen mehr. Da bin ich dann auch regelmäßig immer hingefahren. Ne? Und die fanden auch, also das haben die natürlich auch damals so in der Form
noch nicht erlebt.
Auch in der Menge und Masse, die da verarbeitet wurde.
Du warst
wurde
quasi das
Zeit.
Verbindungsglied zwischen Europa und Japan.
So, ja, ich habe dann auch, ja, ich habe dem Philipp auch noch ein paar Bücher dann mitgebracht und ein paar Sachen gesucht, die er da wollte ich habe mit Mick Urlaub gemacht und das war richtig toll, also das wir sind auch heute noch sehr gut befreundet, der Mick und ich.
Ich glaube, Mick kommt heute, oder?
Der kommt heute, ja. Und ich habe denen ganz viel zu verdanken, ne? Den dreien auch, die haben mir also wirklich viel Inspiration gegeben und auch, also meine Technik vom Tätowieren her, vom Maschinentätowieren her, das hat, Hariyoshi hat ja so eine sehr spezielle Art und Weise für sich selbst entwickelt, auch selbst gelernt eigentlich.
Das heißt, da konntest du für dich nicht so viel rausziehen.
Ja, das war richtig, das ist schon krass, also er hat die Maschinen sehr hoch gedreht, sehr wenig Nadel raushängen lassen und voll reingedrückt und richtig stark. Also das ist schon sehr schmerzhaft. Also die Tattoos, die ich gekriegt habe von Philipp und Mick und von all den anderen Freunden von mir, die ich so gekriegt habe, das war ein Witz, ne?
Okay.
gegenüber Hariyoshi. Das war schon hart. Und das war dann auch immer schwieriger, als ich dann zurückgegangen bin, um weiterzumachen. Ich habe natürlich die Unterarme noch anbauen lassen und die Oberschenkel hinten und so weiter und so fort. Ne? Da habe ich dann gedacht, meine Zeit, das muss nicht so eingestellt sein.
Ja,
aber
und
gut,
auch dahin fliegen und was das an Geld kostet und alles. Das
ja, ich
ist
war
schon
46
echt
Mal da. Ne? Alter. 46 Mal Japan.
Wie hast du dir das Geld erarbeitet?
Einfach, ich habe nur dafür gearbeitet.
Ja, ja, okay. Ja, ja, ja.
Ich habe eigentlich
Wo hast du da tätowiert zu der Zeit? Immer noch in der Praxis?
Ich hatte dann, ich habe dann ein kleines Studio, ein Privatstudio gehabt.
Ja.
In Plettenberg. Aber auch, das war dann ein Ärztehaus, also in dem vierten Stock vom Ärztehaus. Und da habe ich so ein kleines Zimmerchen gemietet gehabt. Und dann ist das, durfte ich die größten Räumlichkeiten auch dann mieten irgendwann mal. Ja. Und das habe ich dann ein paar Jahre gehabt. Ja. Irgendwie, glaube ich, 8 Jahre oder sowas habe ich das gehabt.
Und in einem Film wäre es jetzt so, das letzte Quäntchen Farbe des Bodysuits ist in die Haut gebracht von Horiyoshi. Er legt die Maschine beiseite, tupft dir die letzte Stelle ab und sagt, möchtest du mein Lehrling sein?
Nee, so war das
so
gar
war
nicht.
Das nicht.
Das war, nee, das war so, dass er dann 98 nach Berlin kam. Ich ihm dann gesagt habe, wenn er kommt, soll er unbedingt Bescheid sagen. Ich käme dann, würde ihm, wenn er was braucht, ich würde alles unternehmen, was er braucht und helfen. Und dann kam er auch und ich war dann auch in Berlin und plötzlich war ich der Helfer.
Ja.
Und das war natürlich auch überhaupt nicht geplant. Ne? Ich wollte ihn einfach sehen, vielleicht mal hier noch eine Stunde ranhängen, tattoo-mäßig oder sowas. Mhm. Und dann waren wir dann Tag und Nacht zusammen. Ne?
Ja.
Und
dann Japanisch war da.
Ja, Messer? Ja, ich habe war ein bisschen. Also ich war natürlich auch nervös und weißt du, guck, das war eine ganz andere Welt, ne, in die ich dann da eingetaucht bin. Das war ja dann, da bin ich ja richtig drin gewesen. Und dann erinnere ich mich noch auf der Party, auf der Afterparty oder der Welcome Party war das. Da sind wir dann die Treppen hoch und dann wer kam uns entgegen? Theo Jack.
Ah.
Also Theo guckt mich an, also Horiyoshi und guckt mich, er sagt so Hallo zu Horiyoshi.
Und der hat es erstmal überhaupt nicht zusammengebracht.
Nee, dann sagt er so, well done, man, well done.
Und aber so, pretty well done.
Ich habe so gesagt, ey, gar nichts gemacht, ja, danke, aber ich, Also nee, das ist schon gut, weil er auch von meinem Suit gehört hat.
Und ja, klar.
Und so kam das dann, das ist dann einfach so passiert. Ne? Ja. Also ich denke, ich war einfach durch meine fanatische, meinen Willen und alles so, ich denke mal, so kreiert man Geschichten und Legenden irgendwo, ne? So passiert das, also nicht, dass ich eine Legende bin, aber so, das sind einfach so Sachen, ich habe gehört, dass diese Geschichte schon sehr viel.
Ich sag ja, also wenn ich in meinem Freundeskreis das so grob skizziere, da überlegt jeder einen kurzen Moment und denkt, kannst du echt verfilmen, so.
Ja,
das ist schon sehr ungewöhnlich.
Ich schreibe mal, ich bin dran, Sachen zu skizzieren, ein Buch zu schreiben, auf jeden Fall, und das ist schon mal sicher.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Ja.
Würdest
du das selber schreiben oder hättest du deinen Ghostwriter, der das?
Ich habe keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal, ich schreibe selber sehr viel, so tagebuchmäßig.
Ja.
Und
vielleicht reicht dann ja auch ein Editor oder so, der drüber guckt und die einen oder anderen Schubs gibt und sagt, das vielleicht kürzer oder.
Ich ruf dich an. wir gucken. Aber wie auch immer, das, ich bin ja noch in der Lehre eigentlich. Ne? Ich meine 25 Jahre, die Lehre dauert 30.
Ich glaube, Horiyoshi selbst behauptet von sich selbst, dass er in einem gehobenen Lehrstatus ist oder so.
Ja, also ja genau. Man ist ja nie vorbei, aber die offizielle Lehre ist 30 Jahre und danach wird es interessant, sage ich jetzt mal. Ne? Und also ich habe auch vor, bevor ich mal vor einem Museum rede oder sowas, was ja schon Leute machen teilweise, die irgendwie 15 Jahre Tribal gemacht haben und dann plötzlich Japanisch gefunden haben und dann 2 Jahre Japanisch machen und voll reinhauen, irgendwie.
Nur noch im Kimono durch die Gegend laufen.
Ja, und dann hier vor irgendwelchen Museen schon irgendwelches Zeug erzählen.
Ja.
Dann brauche ich ja nichts mehr sagen, oder ist ja schon alles gesagt worden. Ne? Also wenn ich jetzt noch 5 Jahre warte, dann ist mit Sicherheit schon alles raus. Mhm. Ob das jetzt Hand und Fuß hat oder nicht, das bleibt jetzt dahingestellt. Aber ich bin ganz überrascht, wie mutig Leute sind teilweise. Die einfach
Schuspe nennt sich das.
Ja, die nutzen also so den Moment und Zeit und das muss jetzt sein, weil jetzt ist die Welle da. Mm. Was glaubst du, wie viele Wellen ich schon habe ziehen lassen, ja? Und weil es einfach, das ist einfach nicht richtig, ja.
Okay.
Und da mag ich mir vielleicht selber ins Knie schießen mit oder sowas. Das können manche Leute sagen. Oder ja, da brauchst du nicht drauf achten. Die Leute, das kümmert die Leute nicht. Das mag sein, es kümmert mich aber. Ja, und das ist das.
Ganz kurz, es sei mir verziehen, hoffe ich zumindest.
Ja.
Ich sitze hier noch mit meinem Bierschädel von gestern Abend. Habe ich den Moment verpasst, wo Horiyoshi dir mitgeteilt hat, wir können eine Lehre machen? Oder bist du dann auf ihn zugekommen? Wie war das?
Das war es, wir waren dann in London, das war 99.
Ja.
In London.
Und da warst du wieder als
Helper. Wir waren erst in Berlin und dann sind wir nach London zum Antiquitäten kaufen für das Museum, was er eröffnen wollte.
Ah, ne? Er war gar nicht zum Tätowieren da, sondern.
Doch, in Berlin, ne? Aber nicht in London.
Ah, okay,
London
zum London hingeflogen. Zum Antiquitäten kaufen, ja.
Und da war der Luke auch mit.
Ja. Luke Atkinson, Stuttgart. Ja,
genau, so ist es. Und das war sehr lustig. Und da war ich mal allein mit Horiyoshi und seiner Frau und seinem Sohn im Taxi, in einem Black Cab in London.
Ja.
Also London hat für mich auch echt irgendwie eine ganz komische Verbindung, ja, weil das ist also dann da in dem Black Cab passiert. Ich habe ihn gefragt gehabt, ob er den Schüler nimmt. Er hatte ja den einen Mikado-Son, der war ein älterer Herr. Der
war das schon
Schüler.
Mit Hintergedanken, ist ein komisches Wort, aber hattest du das schon eventuell gedacht, vielleicht
ja, ich hatte gedacht,
könnte er das?
Ja, weil wir uns so gut verstanden hatten, ja. Und so weiter. Dann habe ich gesagt, nimmt er den Schüler? Sagt er, nee, also Schüler nimmt er nicht und der braucht auch keinen und so. Habe ich auch sofort akzeptiert. Ne?
Damit aber dann, war die Geschichte erstmal für dich gegessen eigentlich.
Genau, und dann aber war ich natürlich ein bisschen mehr im Training, sage ich jetzt mal, 99 in Berlin und habe dann da also wirklich alles gemacht, was anfiel.
Hm.
Und um alles gekümmert und da haben wir uns, also das war ich natürlich auch nochmal in Japan vorher und wir haben uns also wirklich, das war sehr gut und in Black Cab in London hat er dann mit seiner Frau auf Japanisch was gesagt, dann hat er mich angeguckt und gesagt, wenn du noch Schüler werden möchtest, du bist okay. Und weil seine Frau muss das abdecken, die hat natürlich die Hosen an eigentlich, ne? Und
war das dann noch eine kurze Pause dazwischen oder hat sie dann relativ unmittelbar gesagt, so yo?
Also die haben irgendwie gequatscht.
Ach so.
Und dann hat er wahrscheinlich gesagt so, ich sage ihm das jetzt oder ist das okay immer noch oder was auch immer und dann hat sie das wohl bejaht und dann hat er das zu mir gesagt und dann war das, ab da war ich dann drin.
Und dann bist du mal kurz rausgegangen, hast dreimal tief durchgeatmet und dachtest so. Wie oft hast du dich verbeugt?
Ja, Moment. Einige Male.
Ja.
Ich habe mit Verbeugen auch nie ein Problem gehabt. Ne? Also da gibt es sehr viele Leute, die haben da irgendwie. Es ist aber auch nicht. Wir sind ja keine Japaner. Ne? Das ist auch nicht nötig. Aber ja, die Verbeugungskultur ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil auch vor den Buddhas und weiß der Kuckuck, was man sich verbeugt, das ist ja. Man verbeugt sich ja eigentlich vor sich selbst.
Mhm.
Nicht wahr? Und weil viele Leute das auch ablehnen, auch im Buddhismus. Und da muss man einfach sagen, man muss erkennen, dass man sich vor sich selbst verbeugt. Weil der Buddha ist ja in mir.
Ah, verstehst du? Okay.
Mhm. Aber wie auch immer, ab da ging es dann los.
Wie lief dann die Zusammenarbeit in Anführungszeichen?
Ich war ja Satellitenschüler, ich bin also immer mehrere Wochen nach Japan geflogen. Man kriegt ja nur ein Visa für 90 Tage immer.
Okay. Wo hast du gewohnt in der Zeit?
Ich durfte dann tatsächlich da bei ihm im Studio, im Isetsu-Studio auf dem
Boot schlafen. Also wie es, glaube ich, eine klassische japanische Tätowierausbildung vorsieht, glaube ich.
Ja, er ist ja dann mein Vater und ich habe ihn auch so respektiert und geliebt wie einen Vater.
Wow.
Und ich hätte alles, ich habe auch in meinen Augen immer alles für ihn getan, was in meiner Macht stand, um seine Wünsche und was auch immer er brauchte zu erfüllen.
Hast du
das? Das ist ja alles, was ich ihm geben konnte. Ich war ja nicht reich, ich konnte ihn ja nicht großartig bezahlen. Das, was man seinem Meister eigentlich nur geben kann, ist, dass man ihm dient.
Hast du das deinen Eltern auch genauso kommuniziert?
Ja.
Hast du deinem Vater gesagt, Vater, ich habe eigentlich auch noch einen anderen Vater?
Meine Eltern kamen 99 nach Berlin und haben Horiyoshi dort getroffen.
Ah.
Und dort wurde dann im Prinzip die Adoption. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie so eine Adoption in Japan. Ne? Das ist natürlich keine offizielle Adoption.
Natürlich nicht.
Also vor allen Dingen auch, wie wir das jetzt gemacht haben, das war sehr informell.
Mhm.
Aber in Japan gibt es das. Das geht so weit, dass wenn einer eine Firma hat und der heißt Honda und der Sohn vom Honda hat keinen Bock auf die Firma oder ist nicht so gut und da gibt es den besten Mitarbeiter, der heißt Suzuki, ja, dann und der alte Honda muss jetzt zusehen, wer die Firma weiterführt, im gleichen Namen, weil der Name ist nämlich wichtiger als das Blut eigentlich fast schon in Japan. Mhm. Der geht dann, bespricht das dann mit dem Suzuki, geht dann zu den Eltern vom Suzuki und sagt dann zu dem, ich möchte gerne, dass er die Firma weiterführt.
Dass er aber den Namen übernimmt.
Ja, und dann wird er adoptiert. Richtig.
Wow.
Und dann kriegt er den Honda-Namen und übernimmt dann die Firma. Und der Sohn macht dann was auch immer.
Mhm.
Das ist da richtig krass. Also, und sowas ist das eigentlich, aber eben in mehr sehr viel informeller gewesen. Und natürlich, aber die haben sich auch gut verstanden, haben ein Bierchen getrunken und so, und da das war, macht mein Vater natürlich auch gern. Und das war eine schöne Zeit auch, und da habe ich auch Fotos von.
Wie alt war Horiyoshis eigener Sohn da?
Der war 12.
Und es war schon klar, dass der auch anfängt zu tätowieren?
Eigentlich schon, ja. Ja. Obwohl er in seinen Teenagejahren schon, das war schon, also wenn man als, weiß der Kuckuck, Zweijähriger oder was, schon von Nate Hardy auf den Arm genommen wird und so weiter. Wir wissen ja, wie das ist, ne? Wenn man
zu sehr zu früh dran ist.
Dann hatte da also, er hatte schon ein bisschen Mühe. Aber er ist ja jetzt etabliert und auch besser, also es geht ihm eigentlich gut jetzt damit und er ist unterwegs, und ich bin auch froh, dass er...
Was für ein Verhältnis habt ihr?
Jetzt?
Ja.
Ja, gut, das ist ja unmöglich.
Lass uns da später hinkommen.
Ja.
Okay, und du bist dann immer für 90 Tage rüber?
Ja, also nicht 90 zugeguckt. Tage, also aber man kriegt immer Visa. Ich hätte ja jetzt, ich mache jetzt eine Lehre am Stück und ich gehe da rüber und sage jetzt zum Staat Japan hier, ich mache jetzt hier eine Lehre, bitte kriege ich mal ein Visa für 5 Jahre oder sowas. Ja, was denn für eine Lehre?
Tätowierer.
Also,
alles
klar.
Natürlich.
Genau. Ja. Also dementsprechend ging das immer nur so. Ja. Und gut, ja, ich bin halt zweimal im Jahr rüber. Und und auch als mein Tattoo dann fertig war, bin ich halt immer hin. Ne? Und ich habe halt alles gemacht, was anfiel. Und
durftest du vor Ort direkt auch was tätowieren, oder solltest du
erstmal
nur zugucken?
Ich habe da auch tätowiert, ja. Ich habe alle möglichen, ja, auch Japaner, Japanerinnen, Frauen.
Fanden die das nicht total strange? Die gehen zu Horiyoshi und dann steht da ein Deutscher und tätowiert die?
Im Prinzip schon, aber es geht, weil er ist der Meister.
Genau.
Und also ich gehe jetzt auch nicht zum Zahnarzt und sage zum Zahnarzt, ich hätte gerne so eine Krone. Aber sie können das ja auch, aber wissen Sie, ich hätte die Krone gerne irgendwie so oder hier so. Und dann sagt er so, was?
Ja, ja. Ich mach das,
wie
ich
meine. Und hier ist das dann so, ich hätte gerne einen Koi, aber ich mag kein Rot.
Ja.
Oder können wir den bitte blau oder grün machen? Ist so, grün? Ja, weil grün ist die Farbe der Hoffnung. Und da, also, so Zeug. Also wenn du damit mit Horiyoshi sowas kommst, dann sagt er,
ja, da geht die Tür zu und das war's. Ja.
Ja, eigentlich schon. Also die sind auch da, die reden kaum. Ja, das ist der tiefste Gangart da. Ich habe ja auch den Job dann tatsächlich so betrieben, wie er das gemacht hat. Er hat ja bis zu 9 Kunden am Tag. 6 Tage die Woche.
Ja.
Musst dir vorstellen, jeder kriegt
jeweils
eine Stunde
kommen,
genau, okay. Er ist aber sehr schnell, kriegt viel gebacken.
Ja.
Und ganz ehrlich, wie er tätowiert, ist man auch froh, wenn die Stunde dann mal rum ist. Ich habe das dann so betrieben, bin dann in Deutschland, in meinem Studio, habe ich dann 5 Leute am Tag gehabt.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich kann das dann auch so durchziehen.
Mhm.
Aber der europäische Kunde, ne, der ist ja viel, der möchte sich unterhalten, der möchte bespielt werden.
Will eine Erfahrung.
Ja, der hat Wünsche und was. Ja. Ich meine, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ja, das ist ganz klar. Das ist ja unser Kulturkreis. Aber da 9 Kunden zum Beispiel zu haben oder sowas, der redet am Tag mit den 9 Leuten 5-10 Worte oder sowas.
Okay.
Ne? Und die verbeugen sich, die ziehen sich schon aus, die sind ruhig, die sind respektvoll.
Wo man natürlich auch sagen muss, es sind dann oft Bodysuits, und dann ist eh klar, was passiert. Das Fundament liegt ja.
Klar,
die Lines sind drauf.
Kein Walk-in-Shop, wo man sich dann jedes Mal unterhalten muss über das, was man da macht.
Ja.
Das habe ich ja aber dann auch teilweise nicht mehr machen müssen. Also das war ja dann auch irgendwo klar, was da passiert. Aber ich mache heute 2 am Tag, ne? Oder manchmal 3.
Mhm.
Und ich schätze meine Kunden sehr. Also ich bin sehr gesegnet mit meiner Kundschaft, und das sind echt wirklich top.
Hast du dadurch, als ich das dann rumsprach, dass du offiziell Lehrling von Horiyoshi bist, haben dir dann deutsche Kunden, hattest du auf einmal mehr Kundschaft?
Ja, ich meine, klar, das war ja...
Das zieht dann schon, ne?
Ja, natürlich. Ja. Horiyoshi ist ja eine Koryphäe.
Hast du auch sofort deinen Namen Horikitsune, hattest du den da schon bekommen, oder?
Ja, also das war auch relativ einfach, weil mein Wappen hat Horiyoshi ja mal gesehen, mit den 2 Füchsen drin, ne? Reinecke Fuchs, also Reinke ist ja... Und
es gibt einen Techno-Club in Köln, der heißt Reinecke Fuchs.
Ernsthaft, ja?
Ja,
sehr cool.
Ja,
ein Kumpel von mir macht mal hin.
Ja.
Ja. Mal gucken, was sie so abziehen.
Ja, voll. Und zeigst du dein Wappen und gehst einfach durch.
Und er hat dann gesagt, der Fuchs. Ja. Und der Fuchs ist in Japan auch heilig. Ne?
Ja.
Also ist ja fast schon ein Demigott, der auch vor den Shinto-Tempeln sitzt und ein ganz wichtiger Teil von der Shinto-Religion ist.
Ja.
Und deswegen habe ich ja dann meinen westlichen Shop-Tattoo-Namen Holy Fox Tattoos gewählt und bin von Horiyoshi dann Hori Kitsune genannt worden. Das ist der schnitzende Fuchs, heißt es dann übersetzt. Ne?
Wird das in irgendeiner offiziellen Form überbracht? Kriegst du, weiß ich nicht, eine Karte oder sowas?
Also wir haben Laternen bekommen. Ne?
Ja.
Diese Laternen hingen im Studio dann. Ne? Da war ja damals Horitomo, Horitaka,
ja,
und die ganzen anderen. Ne? Und waren ja einige da. Ne? Horikiku, Horiken und so weiter und so fort. Und so hatte dann jeder seine Lampe hängen. Aber ich bin ja, also Horitaka Taki aus San Jose mit State of Grace, der ist ja
ein unfassbarer Tätowierer, nur mal so.
Ja, er ist auf jeden Fall mit Horitomo sehr gut befreundet damals gewesen und wir kamen im Prinzip alle so ungefähr um die gleiche Zeit rein. Also ich glaube Horitomo ein Jahr später, der kam 2000 dazu. Und die sind alle unfassbar gute Tätowierer.
Ja,
ne?
Ja.
Also
ja.
Ganz klar.
Ganz doofe Frage. Gab es mal einen Lehrling, den Horiyoshi hatte, der aus dem irgendwie nicht so richtig was geworden ist oder der dann hingeworfen
hatte,
hat oder
der
sowas?
Hatte, der hatte mit Sicherheit, also 30 Leute, die er gelehrt hat, irgendwas. Ne? Und von denen du nie, die auch nicht mehr tätowieren.
Ach, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass.
Ja, also Japaner, ne?
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja.
Also von Western weiß ich nichts.
Okay.
Aber ich war damals mit Sicherheit der erste Nicht-Japaner, der in Japan von einer traditionellen Handwerksfamilie im Tätowieren aufgenommen wurde. Ne?
Sind
das
da
ist ja heute sehr begehrt und modern
bei
den japanischen Meistern.
Okay.
Das ist ja so ein bisschen wie so eine...
So ein Schlüssel in die Welt.
Ja, oder nicht, das ist so ein Prestige-Ding.
Ja.
Also die müssen gar nicht in die Welt, die wollen vielleicht auch gar nicht, aber das ist so, dass sie auch zeigen können, dass sie auch international sehr geschätzt sind. Finde ich auch schön. Ne?
Ja.
Aber damals war ich... Also so offiziell in der Familie der Erste.
Sind Medien auf dich zugekommen? Auch außerhalb der Tattoo-Gemeinschaft?
Ja, also hinterher irgendwann war ich bei Vox und zweimal. Und da waren dann 8 Jahre dazwischen. Ja, 2008 glaube ich zum ersten
Mal. Fandst du dich da okay dargestellt oder war es so ein bisschen oberflächlich und dachtest so, oh Alter.
Also ich habe auch schon für Film...
Weil wenn du ein Fernsehinterview gibst, Film ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil das auch mein Beruf ist. Es kann alles passieren.
Ich weiß, das war auch so. Also teilweise, ich will mich nicht beschweren, aber das ging dann auch mehr, wie es dargestellt wurde und dann auch wer noch dabei war. Weil es war ja nicht der Einzige, es waren noch ein paar andere dabei und so.
Okay.
Und da war ich dann so, oh mein Gott.
Also du wurdest auf eine Linie gesetzt mit anderen, wo du dachtest,
nee
Leute, das ist eine andere Liga. Das ist vielleicht sogar ein anderer Sport hier.
Zum Beispiel.
Ja.
Ich meine, ich bin nichts Besseres als andere.
Ja.
Und auch was ich tue, ist nicht unbedingt was Besseres. Viele Dinge haben ihre Daseinsberechtigung. Ne? Auch viele Stile und Arten. Aber der Unterschied zwischen westlichen Tattoos und japanischen Tattoos, der ist schon gravierend teilweise.
Ja.
Also das Einzige, was wir da eigentlich gemein haben, ist, dass Farbe mit der Nadel unter die Haut gebracht wird. Ne? Die ganzen anderen Sachen sind, das ist also schon, ich sag mal, das ist Tätowieren für Erwachsene.
Okay, ja, klar. Alles gut.
Ja.
Ich hatte nur, das ging wie lange warst du dann Schüler? Bist du immer noch Schüler von Horiyoshi 3?
Nee, seit 2015 bin ich nicht mehr Schüler von Horiyoshi.
Magst du darüber reden, warum das so ist?
Es kommt drauf an, was du wissen willst. Klar.
Naja, wie kam es zu dem Bruch? Kann man Bruch sagen?
Ja. Boah, das Ganze auszuführen, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, vor allen Dingen, ist, dass es jetzt sich beruhigt hat. Der Schaden, der angerichtet wurde, war immens und extrem unnötig. Das war eine Verkettung von extrem unglaublichen, widrigen Umständen, die also dazu geführt haben. Es hätte auch gar nicht anders kommen können, weil ich war sowas, ich kenne ihn ja sehr gut, die ganze Familie. Und ich weiß auch, was ich gehört und ich weiß auch, und was ich auch versichern kann, ist, dass ich diesem Mann nie etwas angetan hätte, was ihm in irgendeiner Form Schaden hätte.
Das heißt, es gab noch irgendeine andere Kraft, die da.
Ja, natürlich, das war die Kraft der sozialen Medien vor allen Dingen, ne? Und auch eine Konfliktgier. Mhm. Ne? Eine Gier, einen Konflikt am Leben zu halten, an dem ich weniger Interesse hatte. Also die Gründe waren doch, muss ich ganz ehrlich sagen, tragischer und niederer Beweggrundsnatur, würde ich jetzt mal sagen. Also das waren schon niedere Beweggründe teilweise. Und da muss ich, das
also
und ich persönlich würde davon auch reden, zu sagen, dass eigentlich man schon von einer Art Hochverrat aus inneren Kreisen gesprochen werden kann, in meinen Augen. Also es liegt nicht nur alles an ihm. Ne? Mhm. Er hat eben auch viel auf andere Leute gehört, die einfach auch die der Unvernunft eher frönen, würde ich mal sagen. Ne? Also ich war sehr überrascht über die Art und Weise und auch über das Resultat der ganzen Geschichte und auch wie dann dahinter er mit umgegangen wurde, weil mich hinaus zu manövrieren, das war ja okay. Mhm. Ich hatte andere Sorgen. Ne? Ich hatte ja mehr familiär ein bisschen Sorgen mit unserem neugeborenen Kind.
Ja.
Aber,
in welchem Jahr war das? 2015?
Ja, genau.
Ja. 15. Das kam alles auf einmal.
Ja, das kam alles auf einmal.
Shit.
Ja. Ja, also so, wenn man dann so in so einer neugeborenen Intensivstation ist, da sind dann so solche anderen Dinge irgendwie komplett unwichtig, ne? Also irgendwelche Konflikte auf sozialen Medien oder weiß der Kuckuck, muss ich ganz ehrlich sagen,
hattest du auch das
wird das Leben dann doch schon irgendwo in andere Lichter gerückt, ne? Und da konnte ich dann, oder da hat das Leben dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich wirklich in der Situation war, wo ich tatsächlich einfach nicht guten Gewissens oder auch überhaupt auf keine Art und Weise in irgendeiner Form mich um diese Nichtigkeiten, die dann tatsächlich die sehr wichtig waren für verschiedene Personen, wie auch für meinen Meister, aber ich konnte mich da tatsächlich unmöglich drum kümmern. Ich habe auch um Zeit gebeten, aber die wurde mir nicht gegeben. Und das war nicht sehr schmerzhaft. Das ist schon.
Ich meine, was gibt es Nachvollziehbareres als ein krankes Kind?
Ja gut, klar, sicher. Das ist jetzt, ich will jetzt aber auch nicht auf die Tränendrüse drücken oder das irgendwie, das wird mir auch vorgeworfen von verschiedenen, also ich habe auch sehr viele Vorwürfe gehört. Ich möchte deswegen auch nicht was Negatives gegenüber ihm sagen oder was auch immer, weil ich möchte das auch nicht wieder hochkommen lassen, aber es wurden schon sehr viele komische und unvernünftige Dinge geäußert, auch
was
mir gegenüber.
Was würdest du sagen, welchen Anteil hatte daran der Mentalitätsunterschied von Deutschen und Japanern? Meinst du, das hat auch so ein Mühe dazu beigetragen?
Das Einzige, was da der Unterschied war, dass von mir plötzlich auch, muss ich dazu sagen, weil Horiyoshi doch sehr westlich orientiert ist und auch die westliche Natur sehr gut kennt und auch mich kennt und auch weil sie sich alles gemacht hätte, dass dann von mir plötzlich verlangt wurde, dass ich wie, vor allem jetzt in meinen 40ern, war das ja dann eigentlich schon, irgendwie der komplette gewissenlose Gehorsam gefordert wurde. Mhm. Also einfach ein fast schon wie Hitler von seinen Soldaten damals gefordert hatte. Ne? Und, und dann wurde dann gesagt, ich wollte mal Yakuza werden und ich soll mich daran bloß erinnern und plötzlich wäre ich jetzt so, ich war fasziniert von den Yakuza. Und ich habe ihn sehr viel darüber gefragt. Mhm. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die da Mitglied sind und auch tätowiert und weißt du, guck. Aber ich wusste auch, als westlicher Mensch kann ich kein Yakuza werden. Das ist ja logisch. Ne? Erstmal das. Und zweitens wollte ich das auch nicht. Das hatte ich ja auch nicht nötig. Mhm. Also das stimmt so einfach nicht. Und das ist auch ein komischer Satz, sowas zu bringen überhaupt. Das ist das, also wie auch immer. Das,
weil der einfach völlig realitätsfern ist.
Ja, da wurde dann plötzlich auf etwas, aber das war auch wieder von Dritten, die dort gesagt haben, er ist dein Schüler, der muss auf das hören, was du sagst und das war's. Und das haben die dann auch mir kommuniziert und weniger er. Weil er hat dann irgendwann aufgehört, mit mir persönlich zu kommunizieren, weil ihm das zu anstrengend war. Ich hatte einfach ein paar ganz gute Punkte, ne? Die er irgendwie auch nicht irgendwie erklären konnte, warum das jetzt anders laufen muss. Und die anderen, die da so involviert waren, die haben einfach Sachen ausgehauen. Da dachte ich, wo sind wir denn jetzt hier, ja, plötzlich? Ja. Also das wurde schon extrem primitiv, muss ich sagen, das Ganze. Und ich glaube auch, dass Horiyoshi selber damit peripher auch nur was zu tun hatte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich zwischen uns schon passiert, aber ich bin ja auch in Japan gewesen seitdem schon und habe auch versucht, ihn aufzusuchen. Mhm. Das hat leider nicht geklappt, weil er einfach nicht physisch vor Ort war, als ich da reinkam. Aber ich habe mich natürlich nicht angemeldet.
Okay.
Wäre
dir jetzt noch dran gelegen, mit ihm zu
sprechen? Immer, immer.
Okay.
Ja, weil ich weiß, wie das Leben, also ich verstehe das Leben nicht. Ja, aber ein paar Dinge im Leben verstehe ich schon und da ist es vor allen Dingen eins und das ist endlich. Und diese Endlichkeit, die ist, es gibt, wenn das vorbei ist, dann kann man nicht mehr mit jemandem reden oder etwas lösen, nicht wahr? Das muss man dann mit sich selbst
machen. Sagst du das auch mit Hinblick darauf, dass Horiyoshi mittlerweile wie alt ist?
73.
Okay. Ja. Aber und er ist fit?
Nee.
Okay,
nicht so fit.
Ach, warte mal, ich habe was gehört.
Seit 10 Jahren geht er zur
Dialyse, ne?
Ja, ja.
Ich habe einen Podcast
das
mit
ist eigentlich schon ein Wunder,
Jill Bonny gehört, die da war. Mhm. Und sie hat das erzählt.
Ja, 10 Jahre. Mehr als 10 Jahre. Okay. Fast 15 Jahre geht er zur Dialyse.
Aber er tätowiert noch wie?
Er tätowiert noch, ja. Ja. Also so gut er kann, ne?
Ja.
Okay. Ist schon beeindruckend, ganz klar. Ja. Also er ist eine Legende, ne, der Mann. Ja. Und ich habe ihn auch immer lieb und respektiere ihn. Und obwohl er mir natürlich wirklich das war schon mehr als grenzwertig, was da passiert ist. Ne? Mhm. Vor allen Dingen, das ist ja nicht mit dem Rausschmeißen oder was, war ja nicht zu Ende. Der hat ja dann irgendwie den Krieg, den ich hätte führen sollen gegen einen seiner Feinde, sage ich jetzt mal, oder Leute, die er nicht mag, den ich dann irgendwie nicht weiterführen wollte, den hat er dann gegen mich sozusagen geführt. Ne? Also
okay.
So diesen sozialen Medien-Geschichte. Wow. Und das hat dann irgendwie 1,5 Jahre noch, habe ich da mein Gesicht da.
Was ist das für ein Antrieb so?
Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass tatsächlich Leute, die ihn auch nie getroffen haben, die mit mir seit 10 Jahren oder über 10 Jahre befreundet waren, irgendwie tatsächlich mit mir keinen Kontakt mehr hatten. Ne?
What the fuck?
Ja, du, das ist halt so. Die alten Legenden werden halt wirklich hochgehalten und das finde ich auch okay. Nur das
Aber
Problem ist, es ist genauso wie verschiedene Dinge in meinem Leben. Wenn ich wenigstens was gemacht hätte, was mir irgendwie einen persönlichen Vorteil gebracht hätte.
Okay.
Oder wenn ich irgendwas gemacht hätte, wo ich erwischt worden wäre.
Ja.
Oder wenn ich irgendwas, weißt du, irgendwas
nachvollziehen könnte, warum jemand so reagiert.
Mea culpa, ja. Ich bin schuld, es tut mir leid, ich habe Scheiß gebaut, ja. Und dann bin ich, da habe ich kein Problem mit.
Ja.
Überhaupt kein Problem, ja.
Ja.
Da kann ich das dann auch viel mehr nachvollziehen und dann kann ich vielleicht auch, weißt du, cool, verstehst du, es ist schwer. Ich finde die Ungerechtigkeit im Leben meistens eigentlich einfach, da habe ich die meiste Mühe mit, ja.
Mhm.
The injustice, it just fucking kills me.
Ja.
Und dass tatsächlich andere Menschen und andere Leute, die das teilweise wirklich irgendwo nicht verdient haben, da irgendwie aus solchen Situationen irgendwie noch Profit schlagen oder gut rauskommen. Aber so ist es halt. Und ich akzeptiere das jetzt und weiß auch, dass es jetzt so laufen kann. Und das war wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung.
Ja.
Ich weiß heute vor allen Dingen sehr gut, wer meine Freunde sind. Ne?
Natürlich.
Ich weiß auch, wie ich mit neuen Menschen, die ich kennenlerne, besser umgehen sollte. Ne? Also das Leben ist nicht einfach. Ne?
Also, I know, Alter.
Insgesamt. Ja, ja. Es ist, das ist schon, ich habe auch irgendwie, ich lerne sehr viel aus Leid. Ja, wir alle, ne?
Ist Leid auch ein Antrieb für dich, oder?
Ja, ich bin so ein bisschen müde jetzt, ne, was das angeht. Weil es ist ja seit 2015 habe ich ja noch, weiß der Kuh, da waren ja noch einige Rückschläge passiert. Die mit Tätowieren auch wirklich gar nichts zu tun haben. Da waren einige Sachen. Und auch davor Ich habe also schon wirklich ein Händchen für, für solche Sachen, mir solche Sachen ans Bein zu binden. Aber das sind alles meine Entscheidungen gewesen. Und ich kann auch niemanden anderen verantwortlich machen für meine Misere,
ja,
was auch immer da kommt. Wie auch immer, ist man doch irgendwo auch mal ein bisschen Spielball anderer Menschen und Lebenssituationen. Ne? Also da ist, man fühlt sich da also sehr machtlos, und ich bin auch teilweise heute noch extrem überrascht, wie sich Dinge plötzlich wandeln und können und in welche Richtung Sachen gehen können. Also das, ich bin auf die nächsten, besser gucken, wie viele Jahre ich noch hier sein darf. 30, 40, max. Vielleicht auch nur 2 Minuten, ja. Aber ich bin echt gespannt, was es noch so zu bieten hat.
Aber blickst du da eher so ein bisschen skeptisch in diese Richtung?
Nee.
Oder frohen Mutes und ja, ich nehme das, was da kommen mag, möge, voll an. Und
ja, nehme ich voll an, ja, sowieso, und es wird sowieso gut und schlecht. Das, ja. Skeptisch oder ja, nicht, es wird sowieso gut und schlecht. Ja,
ja.
Es ist so. Meine Eltern sind jetzt 76, mein Vater hat jetzt noch einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben im Krankenhaus.
Wow.
Ja, also,
ja.
Und, aber da warten auch noch Sachen, ne, auf mich. Ja, ja. Ich meine, ich verstehe mich sehr gut mit meinen Eltern.
Ja.
Immer noch. Auch wenn ich sie nicht sehr oft sehe, leider.
Und deine Schwester ist noch da, auch noch da?
Ja, die ist auch noch da.
Ja.
Mit die sehe ich noch viel weniger.
Ja, okay.
Das, aber wie auch immer, das, ja. Da warten noch einige Kavenzmänner, wenn ich es erleben darf.
Alex, ich würde hier einen kleinen Cut machen.
Ja.
Und darüber reden. Ich habe gestern zu dir gesagt, okay, ich hatte auch schon 7 Bier getrunken. Und ich hatte zu dir gesagt, ich glaube, da musstest du so ein bisschen schmunzeln. Ich hatte dich mit einem Gedanken konfrontiert, dass ich gesagt habe, ich habe für mich persönlich den Eindruck, dass die Trennung von Horiyoshi, also so 2015, dass mir ab dem Zeitpunkt, oder meinte ich zumindest den Zeitpunkt so ungefähr da zuordnen zu können, dass mir auf einmal deine Arbeiten immer besser gefallen haben. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg? Ja, das, dass du dich da in irgendeiner Art freigeschwommen hast oder ein bisschen freier arbeiten konntest, wo du dachtest, okay, das ist jetzt nicht ganz in der Tradition meines Meisters, aber ich bin auch im Moment in der Position, wo ich eigentlich losgelöst von ihm bin.
Ja,
und vielleicht ein bisschen, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich hoffe zumindest, dass du weißt, was ich meine.
Erstmal ist es für mich selbst sehr schwer zu beurteilen.
Ja.
Zweitens muss man noch eins sagen. Die letzten 20 Jahre meiner Karriere sind durch diesen Zwischenfall im Sinne der Tradition auch und der Verbindung zu Japan, sind natürlich, das war natürlich ein, das war, also wenn ich ein Japaner wäre, dann wäre das extrem schwierig weiterzuleben.
Krass.
Ja?
Ja.
Weil da bist ja dann da. Ich bin natürlich kein Japaner. Ich verstehe das System allerdings irgendwo. Ich verstehe es genug. Ja. Wie auch immer, bin aber kein Japaner. Und das hat man mir, das ist ja auch das, was die Japaner einem als Westler eigentlich auch immer
vor die Nase halten.
Irgendwie vor die Nase halten. Ich wollte ja eigentlich viel mehr integrieren, als ich durfte. Ne?
Okay.
Und je mehr ich verstanden habe, je mehr besser Japanisch ich konnte, desto weniger wirst du eingeladen teilweise. Du wirst da,
okay,
weil du bist als Westler in einer Schublade.
Ja.
Und du wirst, das werden vielleicht manche Japaner jetzt nicht mögen, das zu hören, aber es ist einfach so. Das ist, du bist nicht Teil dieser...
Das klingt jetzt total hart, was ich sage.
Du kannst nicht assimiliert werden.
Findest du, es ist eine leichte Form von, hartes Wort, Rassismus?
Ja, mit Sicherheit, natürlich.
Klar. Eine Art von...
Also heute ist ja alles sehr schnell Rassismus.
Ja.
Aber da muss ich sagen, auch früher schon, hat das schon rassistische Züge.
Ja.
Oder auch Elitärismus. Ja, also die denken halt schon, sie werden ein bisschen was Besseres. Und teilweise kann ich das auch nur nachvollziehen, aber da ist schon viel krankes Zeug dabei. Ne? Also das okay. ist einfach so. Ja, ne? Also ja. ich die romantische Weltsicht, die ich hatte, was Japan angeht, die teile ich heute sicher nicht mehr. Mhm. Ne?
Okay.
Wobei ich noch sehr viel aus Japan und der Kultur und dem Land
ja.
und auch von mir aus der Gesellschaft ziehen kann. Aber als Wester glücklicherweise eben kann ich, was ich tue, weiterführen.
Ja.
Ja, so. Und natürlich musste ich mich irgendwo selbst wieder neu erfinden.
Mhm.
Ja. Ich bin der Tradition verpflichtet. Das ist einfach meine Art ja. auch und das wird sich nicht ändern.
Ja.
Aber naja, es war mit Sicherheit keine einfache Zeit danach, wo ich dann einfach so, wow, cool, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja, mhm. jetzt. Und jetzt bumm, plötzlich habe ich diese neue tolle Sachen rausgehauen oder sowas. Das ist wirklich eine evolutionäre Geschichte gewesen. Also das habe ich vielleicht mit dem zweiten Kind, was wir da gekriegt haben und alles, da hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit, mich zu Hause und auch mit dem anderen Stress. Das ist ja so stressig. Ich finde ja Instagram.
Aber hol mich mal ganz kurz ab. Ja, würdest du aber schon mir zustimmen, dass sich
ja,
deine
da
Arbeit
sich,
ein Stück weit entwickelt hat?
Ja, ich denke, es hat sich was getan. Es hat sich was getan. Es kam aber aus einer. Das klingt so ein bisschen, ja, da ist was passiert und das war ganz positiv und toll. Das kam aber aus einem Zustand des Leids irgendwie.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich konnte mich nicht mehr so vorbereiten wie vorher, wo ich dann abends vorher noch irgendwie gemalt habe oder sowas. Das heißt, ich kam dann zur Arbeit und ich musste dann spontan dort wirklich auf meine Ressourcen zurückgreifen. Und dann war ich natürlich irgendwo überrascht und ich glaube teilweise auch ein bisschen der Rest der Welt, wie das Studium der ganzen Bücher, die ich da habe, eine ziemlich große Bibliothek und so und das jahrelange Studium dieser Bücher und der Bilder und der Connection mit Japan und dem Geist und allem und auch meine Fähigkeit im Prinzip in die Zone zu gehen, in eine Zone zu gehen, wo ich also nicht mehr mit meinem Kopf denken, kreieren muss, sondern tatsächlich etwas anderes übernimmt.
Ja.
Und da konnte ich dann freihand diese Sachen teilweise aufmalen. Und das war ein Segen natürlich.
Warst du da von dir selbst auch ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert
hat? Ja, doch. Weil wenn ich in der Zone bin,
wir das direkt auf den Körper malen.
Wenn ich in der Zone bin, bin ich ja nicht mehr in meinem Ego-Ich im Prinzip.
Ja.
Das heißt also, wenn ich dann fertig bin mit dem Malen und wieder in mein Ego-Ich zum Beurteilen oder Verurteilen dessen, was ich da sehe, komme, da dachte ich immer so, manchmal dachte ich da, habe ich das gemacht?
Who the fuck did this?
Ja, genau.
Ja.
Und das ist natürlich...
aber doch freudig überrascht.
Ja, das ist schon geil.
Ja.
Das war schon...
Aber ist doch geil.
Ja, ist es auch. Ja. Aber weißt du, meine Kreativität kommt nicht aus einem schönen Ort. Wenn ich auch male und so, das ist für mich schon ein bisschen Mühe. Ich habe Mühe. Also es ist von Selbstzweifel würde ich noch nicht mal sagen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein mehr dunklerer Ort als heller. Ne? Weiß auch nicht. Und wenn ich das dann kreieren muss.
Guck in die Musik so. Wann schreibt jemand Songs?
Ja,
nicht, wenn er einen schönen Tag hatte und Vanilleeis essen war, sondern wenn es eher gegenteilig war.
Also dementsprechend wahrscheinlich deswegen kreiere ich mir auch immer Leid in meinem Leben. Ich hoffe nicht, ey, weißt du was, das kotzt mich sowas von an teilweise. Aber wie auch immer, so ist das. Und seitdem habe ich das so ein bisschen kultiviert und das funktioniert so bis jetzt so immer besser. Ja.
Fällt es dir schwer abzuschalten? Wie kriegst du nach der Arbeit den Kopf frei? Oder ist für dich gar nicht getrennt Arbeit, privat? Sitzt du abends, wenn du eine Netflix-Serie guckst oder was auch immer?
Ja.
Denkst du da trotzdem ans Tätowieren, an den nächsten Kunden?
Also vielleicht kann man da mal einklinken in die Sache, die ich da gefunden habe durch meine Verbindung zu Japan und dem Tätowieren und meinen Trips nach Japan etc., was ich da eigentlich gefunden habe, was das Wertvollste ist für mein Leben. Und das war so auch so um 2010 war das rum, wo meine erste Tochter geboren wurde. da habe ich mich der Zen-Praxis sehr hingegeben. Zum ersten Mal sehr intensiv mit Meister auch. Ja. Und da habe ich gelernt, meinen Geist zu kontrollieren.
Ja.
Und all die ganzen Sorgen und die Dinge, die du gerade genannt hast, dass ich mir noch Kopf mache oder weiß der Kuckuck, diese Dinge habe ich tatsächlich zu den Akten legen können. Und nicht nur, was Tätowieren angeht, sondern eben auch mein Privatleben. Ich glaube, dass, wenn ich das nicht gehabt hätte, die Fähigkeit in meine wahre Natur zu schlüpfen, wenn ich es möchte, die hat mir durch diese ganze Konfliktzeit 2015 vor allen Dingen wirklich das Leben gerettet. Ne? Weil ich weiß, dass das alles eine Illusion ist. Auf einer Ebene, auf einer gewissen Ebene. Verstehst du? Das ist Realität und Illusion zur gleichen Zeit. Und ich, das ist Fakt. Ja? Und dementsprechend kann man die Sachen sehr differenziert sehen. Und abschalten ist, ich bin immer abgeschaltet. Ich bin immer abgeschaltet. Auch jetzt.
Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Ja. Mit Nachdenken kann man das nicht erklären. Das ist das Ding. Sobald man denkt, ist man raus.
Wirst du darin immer besser, kann man das sagen? Noch mehr auszusein?
Ja, das kann besser sein. Ich lasse mich natürlich auch immer noch verarschen vom Leben, ne? Ganz klar. Also, dass ich rausgekitzelt werde und in die Welt der in der Welt der Dualität plötzlich Verlust und Gewinn.
Ja.
Dass das plötzlich wieder ein bisschen aufkommt, dass das wichtig ist. Mhm. Oder dass ich da, oh, jetzt verliere ich das, oh, jetzt gewinne ich, jetzt möchte ich das. Das ist aber relativ schnell wieder im Griff. Also das passiert immer. Aber es ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Für jeden. Für jeden. Es ist auch nichts Spezielles. Ich bin auch nicht besser oder anders. Oder ich bin auch jetzt nicht irgendwie ein Heiliger oder erleuchtet in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie man das... Man kann sowas auch nicht in Worte fassen. Man kann das auch nicht großartig charakterisieren. Aber wie du schon vorhin sagtest, aus ist gut. Also ich bin aus.
Wie entscheidend ist in dem Zusammenhang deine Umgebung? Du wohnst in London meiste Zeit, ist das richtig?
Ja, jetzt wieder, ja.
Ja, okay. Und London ist eine sehr stressige Stadt, die sehr viel aus einem rauszieht, glaube ich, ne?
Kann, ja. Kann. Wenn man
nicht, aber wenn man aus ist?
Wenn man aus ist, ist es aus.
Okay. Ja.
Das ist wirklich, ein Segen. Das ist ein Segen. Das ist das, was Schöneres gibt es nicht. Und das ist...
Du hattest vor, ich glaube, einer Stunde schon erwähnt, dass London immer eine wichtige Stadt für dich war.
Ja, komischerweise. Ich habe mit 6 Jahren da meinen Teddy verloren auf der Hochzeit von meinem Onkel. Mhm. Im Bus, im Doppeldeckerbus. Weil mein Onkel da seit ich 6 bin, wohnt er da, ne? Fast 40 Jahre. Der ist da Professor an der Uni. Mhm. Mit dem habe ich auch viel zu tun. Jetzt, seit ich da 11 Jahre wohne, gehen wir regelmäßig frühstücken auch und so.
Ja.
Und ich habe immer irgendwie eine Connection zu London gehabt. Ja. Ja, also und aber
ist das auch gut? Das ist jetzt total rationale Nachfrage einfach, aber ist es gut, in London zu sein als Tätowierer, weil da viele auch deine Arbeiten haben wollen? Oder viele da hinkommen, weil London einfach immer ein Anziehungspunkt ist, anders als Bad Bückeburg oder so?
Also ganz ehrlich, bei mir ist es eigentlich gleich, wo ich bin. Jetzt mittlerweile.
Ja.
Schon länger auch. Ich brauche London nicht.
Okay.
Aber ich mag London sehr gerne. Aber ja. Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, ich könnte in Nierstein am Rhein, bei Mainz, habe ich ja ein Häuschen jetzt. Und das ist ein kleines Dorf. Aber das hat leider familiär nicht hingehauen. Und da bin ich jetzt vor 4 Wochen wieder nach London zurückgezogen. Oder bin zurückgezogen worden.
Ja.
Kinder und Frau sind halt nach London zurück. Und jetzt muss ich halt auch wieder dahin, ne, irgendwo. Also ich hatte eigentlich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber jetzt...
Weil du dich getrennt hast, weil ihr euch getrennt habt.
Ja.
Okay.
Ja, also sie sich, ne, im Prinzip. Und es war ja ein bisschen zu ruhig da, denke ich. Ja. Wir haben halt alle unsere Filme, ne? Und so ist das. Und das ist auch okay so. Das ist, glaube ich, unsere Zeit ist, die wird ja nie vorbei sein durch die Kinder. Aber ich glaube, das wird schon gut so. Das ist schon okay. Aber es ist natürlich jetzt auch unverhofft ein bisschen gekommen. Und ich hatte schon hatte ziemlich viel investiert hier also emotional auch und so, ne? In die Geschichte hier in Deutschland. Und meine Eltern auch älter und dass ich ein bisschen mehr mich um sie kümmern könnte und sowas, ne? Wenn es mal mein roter Mann ist, irgendwann mal. Vielleicht hoffe ich nicht, Touchwood, aber ne, man weiß ja nie, was kommt. Und aber jetzt, ja, ist alles okay. So ist es halt jetzt. Ne?
Und das Tätowieren ist nach wie vor da für dich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich bin gesegnet.
You can rely on it.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, nee, und ich habe auch meinen Laden jetzt renoviert in London und habe dann einen Walk-in-Shop draus gemacht.
Oh.
Nach 8 Jahren.
Hast du noch andere Mitarbeiter?
Noch nicht.
Noch nicht. Nee. Oder ein Assistant oder sowas, der.
Noch gar nichts.
Okay.
Ich bin immer noch allein.
Krass, aber ich meine, wenn jemand reinkommt zur Tür und du tätowierst gerade, musst du Pause machen?
Das sieht nicht offen aus.
Ah, okay.
Im Moment noch nicht.
Ich bin
gerade erst in den letzten Zügen und sobald ich richtig fertig bin, mach ich mal langsam gucken. Ich bin nicht so der Boss-Typ eigentlich, aber.
Und was, wenn jemand reinkommen würde und sagt, ich will einen Dolch?
Naja, da würde ich halt schon dafür sorgen, dass ich mal irgendwann jemanden da vielleicht habe.
Aber finde ich super interessant zu sehen, wie du einen Dolch machst. So.
Ja?
Ja. Also ich rede von Western Traditional Dolch, ne?
Ja, ich würde wahrscheinlich einen Tanto machen. Ne?
Ja, natürlich. Ist doch ein Dolch irgendwie, oder?
Ja, mache ich auch. Habe ich auch schon tätowiert jetzt.
Ja.
Gar nicht so lange her.
Ja, und in London gibt es halt auch echt, oder um London halt auch, extrem gute Tätowierer, ne?
Ja, ist, glaube ich, der Ort, wo die meisten guten Tätowierer sind. Aber weißt du, es ist schwierig, heute schlechte Tätowierer zu finden. Also,
klar.
Das ist schon teilweise wow, ne? Also,
Instagram. Hast du, wie viele deiner Freunde oder mit Leuten, mit denen du Zeit verbringst, sind Tätowierer so prozentual und wie viele nicht? Kannst du das einordnen? 50-50?
Boah, ganz ehrlich, ey, ich mit Kunden verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens.
Ah, okay.
Ja,
ja klar, logisch.
Also, das ist so. Und dann weiß ich nicht, zählst du das zu Tätowierer oder nicht Tätowierer?
Nö. Ja, kommt drauf an. Manche Kunden sind wahrscheinlich auch Tätowierer, ne?
Ja,
ja.
Kommt vor.
Ja, ja.
Aber sonst eigentlich, glaube ich, eher auch Tätowierer. Ne? Aber Ich hoffe, sagen zu können, dass die meiste Zeit in meiner Freizeit ich mit meinen Kindern verbringe.
Ja, cool.
Ja. Ne? Und die dann irgendwann mal machen können, was sie wollen.
Mhm. Die auf den Nerven rumtanzen, ja.
Ja.
Ist ja ihr Job.
Ja.
Sie haben das Recht.
Auf jeden Fall.
Ja. Alex, ich danke dir. Vielmals.
Ich danke dir. Ich hoffe, es war.
Ich könnte tatsächlich noch weiter quatschen mit dir, aber wir gehen auch mal zurück zur Convention, weil du musst auch noch arbeiten.
Ja, nachher dann. Ja.
Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dieses Gespräch vielleicht sogar irgendwann nochmal fortsetzen.
Ja, gerne.
Vielleicht mit einem anderen Fokus.
Ja.
Hast mir ein paar ganz gute Dinge gesagt.
Okay, ich bin froh.
Vor allem über ein Thema, ich weiß, es bringt nichts. Aber ich denke überaus mal trotzdem nach.
Alles klar.
Danke, Alex Reinke.
Danke, ich danke dir.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.